Sie hören einen Ausschnitt aus dem Kapitel Friedenskünstler. In dessen Mittelpunkt steht die Friedensbewegung der 80er Jahre und der ihr verbundene Dichter Elmar P. Greve, das P für Pilatus. Nach der grandiosen Lesung in einer linken Buchhandlung sucht Greve mit seiner Begleiterin Friederike Tansky und einigen Bewunderern spät abends noch ein Lokal auf. Das kleine Weinlokal in unmittelbarer Nähe zu den städtischen Bühnen wurde in den Stunden um Mitternacht stets lebhaft frequentiert. Theaterbesucher reflektierten ihre frischen und dramatischen Eindrücke, Ratsherren jeglicher Politcouleur redigierten bei einem Quantum Beaujolais lebhaft an der lokalpolitischen Dramaturgie herum. Eine flirrende Atmosphäre geschäftiger Wohlanständigkeit und kultureller Beflissenheit erfüllte ein Lokal, das zudem dafür bekannt und geschätzt war, dass es der polizeilichen Sperrstunde kaum Beachtung schenkte. Kaum schenken musste, mutmaßten viele wegen der dort verkehrenden und zechenden Lokalprominenz, und das also bis in die Bäckerstunden hinein einen sicheren Port für Nachtschwärmer darstellte, auf den auch ausländische Touristen im Stadtführer bereits aufmerksam gemacht wurden. Henri Bliss Grange, der zottelige Wirt dieser trauten Schwemme, der sich selbst lieber als Patron angesprochen hörte, begrüßte die neuen Gäste und geleitete sie persönlich zu einem reservierten Tisch unterhalb einer kleinen Bühne. Eher eine Art von Podium mit einem Klavier und Kerzenbeleuchtung an der Wand, auf dem Schauspieler des benachbarten Theaters gelegentlich Kostproben aus ihrem Lied- oder Chanson-Repertoire zum Besten gaben. Als sich der Nebel einer lebhaft geäußerten Wiedersehensfreude lichtete, stellte sich heraus, dass Greve und Bliss Grange alte Freunde waren, die sich beim Studium in Heidelberg kennengelernt hatten. Bliss hatte, als die Studentenrevolte radikale Entscheidungen auf die Tagesordnung setzte, eine Magisterarbeit über die Französische Revolution abgebrochen und Ludwiga Grange, eine stämmige, der Kochkunst zugetane Elsässerin, geheiratet. Mit dieser herzensguten Frau war er, als die Protestwelle abzuebben begann, ins gastronomische Fach gewechselt, hatte sich über einige Zwischenstationen endlich nordwärts bis nach Münster vorgewirtschaftet und dort selbst mit dem Dekanter fest etabliert. Seine Frau veränderte seinen Taufnamen eigenmächtig in Henri, so dass wir annehmen dürfen, dass der Wirt vor langer Zeit einmal als Heinrich Bliss in Fulda das Licht der Welt erblickt hatte. Bliss Grange, den Greve Granger nannte in englischer Artikulation, während der Freund ihn breit verzogen mit LP ansprach, brachte Gläser und stellte der Runde zum Bienvenu einen Dekanter mit Burgunder auf den Tisch, schenkte ein und setzte sich zu ihnen. Die beiden stießen auf ihre langjährige Freundschaft an und Greve erweiterte seinen Trinkspruch um eine politische Dimension, indem er auf den Erhalt des Weltfriedens prostete. Dann stellte der Autor dem Wirt seine heutigen Begleiter vor und Bliss Grange begrüßte noch einmal jeden Einzelnen persönlich, freute sich, dass Schummel mitgekommen war und ganz besonders herzlich widmete er sich Friederike Tansky, die er bisher noch nicht kennengelernt hatte und die er täppisch galant als Überraschung des Abends apostrophierte. Passend dazu erwähnte Greve just in diesem Augenblick, es seien jetzt wieder fast 3 Jahre vergangen, dass sie sich letztmalig gesehen hätten, während der großen Friedensdemo im Bonner Hofgarten, wo er auch lesen durfte. Vor 100.000 Menschen, ein unvergessliches Erlebnis. Wenig später stieß auch Ludwiga, die für die Gäste des Dekanter ein paar elsässische Gerichte kochte, zu Greve und seinem Anhang. Sie freute sich ganz offensichtlich, den lang entbehrten Dichter wiederzusehen und herzte und küsste ihn, misstrauisch beäugt von Friederike. Das Gespräch bewegte sich rasch auf die abendliche Lesung in der Kollektivbuchhandlung zu, und Bliss Grange entschuldigte sich wortreich bei Greve dafür, dass er nicht habe dabei sein können. Er habe aber schon gehört, dass LP erstmalig aus seinem Romanmanuskript Bereute im Bad vorgetragen habe. Diesmal scheine ihm literaturhistorisch etwas entgangen zu sein. Eine Mutmaßung, in der die anwesenden Zeugen ihn wortreich bestärkten. Wie wäre es aber, fuhr der ambitionierte Wirt fort, er wage kaum den Vorschlag zu unterbreiten, wie wäre es also, wenn er, LP, jetzt noch eine kleine Privatvorlesung für Ludwiger und ihn gäbe, ein kurzer Ausschnitt hier am Tisch gelesen. Nur, damit sie beide einen Eindruck von der Fabel und von der Machart des Textes bekämen. Er setzte beim Anblick von Greves abwehrend erhobenen Händen flehentlich hinzu, dass er, falls LP sich seinem Wunsch bequeme, die komplette Tischrunde für heute Abend als Gäste betrachte und freihalte. Bei diesem verlockenden Angebot sah sich der ermüdete Dichter verständlicherweise mit Appellen aus seiner Entourage konfrontiert, Bliss Granges Offerte zu akzeptieren. Besonders Podgorny bedrängte ihn geradezu und konstatierte, ein Austausch von edlem Wein gegen erlesene Literatur sei ein für alle Beteiligten wohlfeiler Handel. Greves verkniffene Mimik deutete jedoch an, dass er für seine Person davon noch nicht ganz überzeugt war. Immerhin schien er mit sich zu ringen und unterbreitete seinem Freund endlich ein Alternativangebot. Lesen ja, Granger, aber nicht aus Bräute im Bad. Denn vorhin, das war für mich ein Testlauf, eine sorgfältig vorbereitete Probelauf. Jetzt vielleicht ein paar Gedichte, dazu eine Parabel, die ich am Freitag auf der Auftaktkundgebung zum Ostermarsch vortragen werde. Gilt dein Angebot auch für dieses Programm, Granger? Inzwischen waren die Hellhörigen unter den Gästen auf diese seltsamen Verhandlungen aufmerksam geworden. Einige hatten auch wohl mitbekommen, dass ein bekannter Dichter dem Dekantor die, wie sie vielleicht meinten, Ehre gab, oder hatten Greve gar nach dem heute veröffentlichten Zeitungsfoto erkannt. Sie kamen nun von den Nachbartischen herbei und bedrängten den Patron, seine Zusage unter allen Umständen einzuhalten und den hofierten Dichter, allen Dekantergästen das Zuhören zu ermöglichen, indem er zum Lesen auf das Podium steige. Natürlich griff Bliss Grange, der für sein Lokal eine kulturelle Sternstunde herangereift sah, die Anregung seiner Gäste enthusiastisch auf. Und auch Greve ließ sich jetzt, da er seinen offensichtlichen Anhängern keinen Korb geben wollte, nicht lange bitten. Ludwiga räumte einige Stühle vom Podium herunter und entzündete die Kerzen eines Wandleuchters. In diesem Moment betrat Klaus Kandetzki mit einer Aktenmappe unterm Arm das Lokal. Er befand sich in Begleitung von Ulrike Brüning, deren Erscheinen bei Podgorny anzügliche Bemerkungen auslöste. Unter all dem Rummel packte Schummel seinen Fotoapparat wieder aus. Die beiden Nachzügler wurden lebhaft begrüßt und über die Entwicklung der letzten knappen Stunde in Kenntnis gebracht. Brüning verlieh ihrer Freude, Augenzeugin eines wichtigen Ereignisses zu werden, dadurch Ausdruck, dass sie spitze Schreie ausstieß und Kandetzki um den Hals fiel. Mittlerweile hatte Bliss Grange einen weinfrohen Musiker aus dem Orchester der städtischen Bühnen auf das Podium gezerrt, der die improvisierte Soiree pianistisch einleiten sollte. Der umtriebige Wirt hatte ihm dafür weitgehenden Erlass seiner zu beträchtlicher Höhe aufgelaufenen Trinkschulden in Aussicht gestellt. Der hagere Berufsmusikus blinzelte nun durch seine Brillengläser von der illuminierten Bühne herab, rückte den wackligen Hocker zurecht, sammelte sich und begann zum Warmwerden mit ein paar artistisch aussehenden Fingerübungen, die endgültig die Aufmerksamkeit aller Gäste auf das bevorstehende Kulturereignis zogen. Die zahlreichen Menschen in dem verschachtelt eingerichteten Lokal positionierten ihre Stühle zu einem freien Blick auf die Bühne, die jetzt von dem bärenhaft schwankenden Blissgrange höchst selbst erklommen wurde. Der Patron gab seiner Freude darüber Ausdruck, den bekannten Elmar P. Greve leibhaftig als Gast begrüßen zu dürfen. Er habe ihn eben zur Darbietung einer kleinen Textauswahl bewegen können und versprach allen Anwesenden einen besonderen, weil überraschenden und kostenlosen Genuss. Vorher werde jedoch, und bei diesen Worten zog er den neben ihm schattenhaft verrenkten Musikus zu sich hoch, der allseits geschätzte B.B. sie musikalisch einstimmen. Als der Beifall verrauscht war, begann Balduin Bandura zu spielen. Er interpretierte einige Protestsongs von John Baez und Georges Moustakis Le Metek, Blissgranges Lieblingslied, und sang recht gefällig dazu. Am Ende ließ er Dylans Blowing in the Wind erklingen, die altbekannte Hymne der Gewaltfreiheit. Bei den Refrains stimmte die ganze Gesellschaft weinselig ein, und nach diesem kleinen Potpourri erhob sich lang anhaltender Beifall für Bandura, der sich in Anbetracht wiedererlangter Kreditwürdigkeit durch Blissgrange gleich ein Glas Hausmarke an den Tisch tragen ließ. Nun wurde für Greves Part ein klappriges Stehpult heraufgetragen. Blissgrange stellte Greve vor und der Autor wandte sich an sein Publikum. Er wolle mit ein paar Friedensgedichten beginnen. Bevor er die Bühne verließ, gab der Wirt an Konrad Schummel das Zeichen für ein Foto mit ihm und Greve, der danach mit dem Vortrag seiner Gedichte einsetzte. Diese Art von Lyrik, in der ein appellativer Grundton zum Tragen kam, wurde nach den einschlägigen Liedern natürlich gut angenommen. Alsdann forderte Greve alle Anwesenden auf, sich an den bevorstehenden Ostermärschen zu beteiligen und auf jeden Fall zur Auftaktkundgebung vor dem Schloss zu kommen. Am Karfreitag möchte ich euch alle wiedersehen. Gegen die Rüstungslobbyisten und Wall Street Magnaten. Ob es auch regne oder schneie, zu Ostern in der ersten Reihe. In diesem Jahr muss es uns gelingen, den Raketenbeschluss zu Fall zu bringen, klang er pathetisch unter dem Jubel der aufgekratzten Nachtschwärmer. Dann bat er um Aufmerksamkeit. Mein letzter Text verlangt vollkommene Konzentration beim Zuhören. Zum Abschluss seiner kleinen und spontanen Performance möchte er Ihnen eine hübsche Parabel zum Nachdenken und Weitererzählen mitgeben. Ein wichtiger Text, den ihm ein Schriftstellerfreund aus Warschau zum letztjährigen Antikriegstag geschenkt habe und der ihm so trefflich Antwort auf die Frage zu geben scheine, die alle Menschen guten Willens in diesem Jahr bewege: Wird es Krieg geben? Genau das sei auch der Titel der Parabel und er bitte noch einmal darum, genau hinzuhören. Es werde sich lohnen. Jetzt war es totenstill geworden, dann zog er ein zerknittertes Blatt Papier aus der Innentasche seiner Jacke und begann noch einmal mit seiner warmen, bereits etwas kratzig gewordenen Stimme vorzulesen. Wird es Krieg geben? In den alten Zeiten, als es in Krasnogai noch einen Rabbiner gab, war der alte Cooperholz zu ihm gegangen, um ihn zu fragen, ob es Krieg geben werde. Du machst, so sprach der Rabbiner, mittags deinen Laden zu und gehst nach Hause. Du trittst in den Flur und riechst gebratene Zwiebel. Oh, wie sie duftet! Du gehst weiter und in deine Nase steigt der Geruch von gehackten Eiern mit Zwiebel, von gebratener Leber, von Huhn in fetter Brühe, von Honigfladen. Du trittst ins Zimmer und der Tisch ist weiß gedeckt. Alles ist da, Bestecke, Teller und Schüsseln. Was meinst du, Cooperholz? Wird es Mittagessen geben?